Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute, und ich freue mich, dass ich ihn wieder begrüßen darf, der Sammelgott unter den Sammelgöttern. Hallo Nico.
Hallo Erik, freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
Richtig schön. Meine Frau hat schon gesagt, mit wem machst du heute Aufnahme? Ich so, mit Nico. Ach je. Aber gut, das ist ja mittlerweile nichts Neues. Ja, wir haben schon im Vorgespräch und ich habe gesagt, Mann, das ist schon wieder Podcast-Gold, was wir hier verschwenden, weil wir es nicht aufnehmen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie Snooze irgendwann in die Streitkräfte kam und dass du auch mal kurz betroffen warst, aber dass es dann auch irgendwann out war, ne? Oder beziehungsweise, das war schon immer so ein Gebirgsjäger-Ding, ne? Und dann ist das halt, ja, halt zu allen Truppen rübergegangen, die sich irgendwie cool finden wollten. Das ist schon ganz spannend. Wie war denn das bei dir? Hast du das direkt zu Anfang deiner Dienstzeit mitbekommen? Weißt du das noch?
Es war auch eher so im bayerischen Raum wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. Ich wollte erst sagen Baden-Württemberg, aber ich glaube, das war auch so ein Altenstadt-Ding, dass da irgendwelche von den Ausbildern sich diese kleinen Tüten ins Gesicht gedrückt haben und man dann das erste Mal damit in Berührung kam und dachte, ey, was ist das? Und dann waren das natürlich so auch alles so ein Haufen Schränke, komplett zutätowiert, genau. Mit Totenkopf auf der Glatze am Hinterkopf. So, und dann denkst du, ey, also muss auch mal ausprobieren. So, ne? Und dann, das war so das erste Mal. Aber ich habe das vorher, und da war ich ja schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre dabei, in Norddeutschland nie gesehen, dass das jemand genommen hat. Das ist dann erst irgendwann so ein bisschen mehr geworden, dass es auch hier oben dann konsumiert wurde.
Ja, ist ganz spannend so. Also für euch da draußen, die das nicht kennen, das ist letzten Endes, also ich habe noch nicht so ganz geschnallt, was der Unterschied zwischen, na doch, geschnallt habe ich schon, aber es gibt ja Kautabak sozusagen, dann gibt's Dip und dann gibt's Snooze. Wobei auch manchmal Dip aussieht wie Snooze. Und Snooze kommt eigentlich aus dem Skandinavischen und war schon immer eine Art Tabak, den man sich unter die Lippe presst oder unter der Lippe trägt und damit sozusagen das Nikotin aufnimmt. Und ein Ding ist auch, dass das lange Zeit, ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, vielleicht weißt du das, dass das in Deutschland verboten war. Ich weiß aber nicht, warum. Also, dass man das immer relativ umständlich aus Skandinavien importieren musste. Weißt du das noch?
Genau, ich meine, das war damals so, dass das was mit steuerrechtlichen Dingen zu tun hatte. Dass das ja Tabak ist, aber nicht so versteuert werden kann oder so, weil das nicht wirklich in dieses Tabakmittel in Deutschland reinpasst, weil es dafür noch keine richtige Steuergeschichte halt einfach gab, wie das einzugruppieren ist. Und deswegen war das immer so ein bisschen so, dass es nicht importiert werden konnte. Also so wurde mir das mal erzählt und ich kenne das auch so, dass sich das alle aus Skandinavien haben mitbringen lassen oder schicken lassen.
Genau. Ja, und das Ding ist so, du hast ja auch mit Amerikanern zusammengearbeitet, da war halt Dip der Shit. So,
genau.
Das ist halt, also es gibt einmal diesen Kautabak, das sieht aus, also für euch da draußen, die das nicht kennen, das sieht letzten Endes aus wie Pfeifentabak oder ein bisschen gröber als Zigarettentabak, der allerdings, also finde ich zumindest, deswegen ich mag das sehr gerne, der halt einen ganz geilen, süßen Geschmack hat. Der hat so ein bisschen, so wie Trockenpflaume kann das im Mund sein. Und dann, je kleiner das wird, je feiner das wird, desto mehr Nikotin kommt nach raus. Dann geht's das eben feiner geschreddert, auch in Dosen, ähnlich wie Snooze. Und das wird dann auch unter die Lippe gemacht irgendwie. Und dann halt in den Dip-Spit-Kanister irgendwie wird dann immer mitgeführt, ja. Aber das ist so, ich weiß nicht, ob es da irgendwie qualitative Unterschiede gibt. Aber Dip hast du bestimmt auch kennengelernt, oder?
Ja, also auch eigentlich nur bei den Amerikanern. Und da ist man denn ja, also hat ja mal irgendjemanden gesehen, der so eine dicke Lippe hatte und das kennt man ja natürlich nicht, ne? Auch so im Ausbildungsbetrieb und dann redet der halt so ein bisschen komisch und denkst, okay, ist wahrscheinlich so ein bisschen so Slang, so, aber der kann jetzt seinen Mund nicht ganz öffnen, weil sonst fällt ihm was raus. Und dann ist natürlich auch, wenn man da abends dann zum Barbecue ist und irgendwann seine 15 Dosen, keine Ahnung, amerikanisches Bier drin hat und schon langsam so leichten Glimmer merkt, dann denkt man so, jetzt ich auch mal so, ne? Und dann haut man sich das irgendwie auch wieder rein und es war auf jeden Fall auch keine kluge Entscheidung, weil ich das überall im Mund hatte und das so absolut ekelhaft war. Muss man mögen auf jeden Fall. Aber habe ich sonst nie gesehen, dass das irgendjemand so konsumiert hat, außerhalb von amerikanischen Truppen.
Ja, das ist geil. Ich habe gerade, oder hatte vorhin erzählt, von meinen ersten Snooze-Geschichten und ich hatte mal einen ganz kurzen Rückfall und zwar bin ich mit dem guten Eric, auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt worden, Marine-Dude, mit dem war ich irgendwo in einem Casino und wir wollten einfach nur was essen. Und der zeigt mir auch Dip und der roch aber im Gegensatz, der zeigt mir auch Snooze und der roch aber im Gegensatz zu den allen anderen nicht nach Scheiße, so wie der sonst riecht, sondern so lecker nach Pfefferminz. Und ich dachte, oh, der ist ja, oh, das ist ja mal lecker. Und der so, probiere. Ich so, okay, reingefuckt. Und irgendwie saßen sich dann oder setzten sich dann auch, weil das Casino war voll, setzten sich dann auch noch zwei zu uns und ich nahm echt ohne Scheiß langsam die Farbe der Wand an. Und die Wand war nicht braun, sondern die war weiß. Und ich so, alter Falter, ey, mir ging es echt, also ich hatte Schweißausbruch. Eric guckte mich so an, so, was ist mit dir los? Ich so, ach nix, alles gut, ich muss mal aufs Klo. Ja, alter, oh, da hat es mich auch so weggeschert. Eieieiei. Naja, gut, aber ist halt so ein Ding. Ja, und es ist halt eher mehr, ja, eher so, ey, ich bin ein geiler, krasser Krieger als alles andere, ne? Ja, okay, aber interessant, dass das, also ich kann das, wie gesagt, ich habe das 2001 kennengelernt, ne? Du dann, was war das so, 2007, 2008 wahrscheinlich, ne?
2008, so.
So, genau, also das gab's schon immer und ist, ich habe das Gefühl, ist jetzt immer verbreiteter geworden und jeder denkt so, oh, geil, ich bin hier ein geiler Snoozer. Naja, egal, aber auf jeden Fall, ja, das ist spannend. Ansonsten hatte ich mit dir auch gerade kurz gesagt, ich hatte ja, oder heute ist der Podcast mit Kevin, unserem Freund Kevin rausgekommen. Wie fandest du das denn so aus der, hast du da noch was mit rausgehört? Ich finde halt geil, wie Kevin erzählt. Wie fandest du das?
Ja, also auf jeden Fall finde ich den Werdegang halt richtig cool und super spannend, einfach mal so die direkten Informationen von jemandem zu bekommen, der in einem gewissen Zeitraum einfach gedient hat, um mal zu hören, wie es so war, wie es so Ablauf mit der Ausbildung und auch allein das fand ich so richtig krass, dass ich weiß nicht, ob es daran liegt, wenn du halt die Truppe immer irgendwie wie so wechselst, aber dass er halt sagte, dass er einen Teil seiner Ausrüstung immer wieder abgeben musste, also alles, was so ein bisschen Kampfausrüstung ist und dass das dann wieder in der neuen Truppe neu empfangen wurde. Das habe ich so zum allerersten Mal gehört. Finde ich sehr krass, spannend. Krass,
ne? Ja. Ja. Das also, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich wusste... Genau, also ich wusste ja, dass die sich diese Uniform selber kaufen, aber wie das, deswegen habe ich auch so gefragt, ne? Aber dass der Rucksack, Gerödel und so weiter, dass er das abgeben muss, das finde ich schon auch krass. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht nur für so Rucksäcke und ABC-Schutzmaske ist und sowas, so wie Waffenkammerzubehör bei uns, auch so Magazintaschen genau, oder ja. So. Das muss ich nochmal prüfen, aber das fand ich auf jeden Fall auch spannend. Und dann auch natürlich in der Zeit, überleg mal, ich meine, gut, ne, aber. Überleg mal, in deiner Grundausbildung war einer bei den Special Forces in Vietnam und das gibt dir so, ja, yeah, in Vietnam we used the C4 to heat up our sea rations. Was, ey, das sind so geile Anekdoten und das macht echt immer Spaß mit Kevin, muss ich sagen. Das ist immer so, also auch wenn der von New York erzählt, von zu Hause, ne? Ey, das ist wie Film gucken, wenn er sagt, naja, Im Podcast hat er erzählt, ja, die haben Baseball gespielt und so. Mir hat er aber erzählt, die haben auch, je nachdem, was gerade halt für ein Film modern war, haben die halt Cowboy und Indianer gespielt oder Römer und Randalen oder so. Mhm. Und das sah wie folgt aus, dass sich jeder einen Knüppel genommen hat, die Decke von der Mülltonne und dann haben die halt auf sich eingedroschen. Ey, und das ist so, überleg dir das mal, das in Queens in den 70er Jahren, ne? Ja. Mega spannend. Also das ist schon sehr, sehr cool. Deswegen dachte ich mir, dass dir das bestimmt auch gefällt. Und deswegen, ich wollte eigentlich bei ihm noch ein bisschen mehr auf die Ausrüstung eingehen, weil er, also von ihm habe ich zum Beispiel so ein Gerber Mark II habe ich mal geschickt, weil das so sein Feldmesser war, was er immer mitgetragen hat. Und aber das ist halt auch das Ding, ist halt Offizier und MP, ja, der hat wahrscheinlich das letzte Mal sein Geraffel angehabt, irgendwann tatsächlich in Anfang der 70er, weißt du?
Ja. Ja, ich fand es auch ganz spannend, genau. die Geschichte wegen dem Kocher, wie man die C-Rations erhitzt. Und da kenne ich zum Beispiel auch, dass man eine leere Dose von den C-Rations nimmt, also die kleineren, wo meistens hier Aprikosen oder so ein Kram drin waren, und daraus sich selber einen Kocher baut. Habe ich auch einen zu Hause.
Genau.
Also wo das Ding umgebaut
wurde. Also dann so ein Spirituskocher.
Nee, einfach wie quasi, dass das so ein Behelfs-Esbit-Kocher quasi ist. Da werden kleine Dreiecke rausgeschnitten und dann mit das Luft ziehen kann und dann kannst du da dein C4-Stück oder was auch immer du hast oder die ganz normalen Fuel-Tabs nehmen und kannst die anzünden. Und die Fuel-Tabs hat man ja in Vietnam, also deswegen hat man ja C4 meistens genommen, weil das halt nicht so gestunken hat wie diese Fuel-Tablets und so konntest du das halt abbrennen, ohne dass dieser krasse Chemiegestank in der Luft ist, weil gerade bei den Special Forces, wenn die irgendwo im Land unterwegs waren, ist es einfach so, dass du extrem schnell andere Gerüche halt wahrnimmst, die einfach
klar
ausgeschossen sind. Gerade in Vietnam, wo du halt nicht irgendwie riesige Industrie oder sowas in der Nähe hast, ne? Was halt nochmal ein bisschen das Ganze verfälscht. Und sagt ja, gibt ja auch in diesem SOC-Büchern steht das auch mal drin, dass sie halt gesagt haben, die haben mit Absicht sicher auch die Ernährungsweise übernommen, der Südvietnamesen, mit denen die unterwegs waren, weil selbst hier der Kackhaufen dann nach westlicher Ernährung gestorben ist. Hat einfach super krass anders gerochen und das nimmst du halt einfach im Dschungel anders wahr. Ja, super
spannend. Okay, spannend. Achso, also das wusste ich gar nicht. Also diese C4-Geschichte ist nichts Neues für dich. Also das wusstest du schon, dass das genutzt wurde zum Anbrennen.
Genau, ja.
Ah, okay, cool. Das wusste ich nicht. Ja, also, aber interessant, dass die Amerikaner da, also die hatten tatsächlich keinen Kocher, ja? Also das,
nee, das gibt, war mir nicht so klar. Also ein Fuel-Kocher, also hier mit einem Spritkocher, richtiger, aber den nimmt halt keiner mit ins Feld. Das ist halt ein relativ großes Teil. So, das ist im Camp.
Ja, also fand ich auf jeden Fall ultra spannend. Also die, also das ist halt immer spannend, ne? Ich habe jetzt auch, ich bin mal kurz ins Loch gefallen und habe mir in den letzten Tagen so ein paar EPA-Tests mit reingezogen, weil die, also ob die kennst von Olak Entertainment, die sind, also der ist auch so ein bisschen fragwürdig, aber ich, also wie er das macht, ist halt sehr witzig. Und da ist mir auch aufgefallen, dass bei den Massen der oder bei vielen EPAs aus anderen Ländern, dass die meistens eine Art Kocher und Brennstoff direkt im EPA drin haben. Also, dass du wirklich komplett autark bist, finde ich ganz spannend. Also, dass wir da immer noch festhalten sozusagen. Also, ich finde es nicht schlecht, so, ja. Wobei ich bei den aktuellen EPA immer noch das Problem habe, dass du, das ist halt einfach, es ist halt, du kannst halt nicht warm machen. Also, im Gegensatz zu den Blechdosen, die wir früher kannten, so, die du wirklich auf dem, wenn es denn mal ging, auf deinen S-Bit-Kocher stellen konntest. So, und jetzt musst du wirklich Wasser warm machen. Und das ist ja also eine Verschwendung von Energie und auch Zeit. Ne?
Ja, und
so,
die Zeit hast du musst erstmal in der Regel nicht. Die Zeit hast du eben, in der Regel nie. Also, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, mein EPA heiß zu machen, dann habe ich das auch gemacht, weil es natürlich geiler schmeckt so. Mhm. Aber wie oft musstest du es auch sowieso so fressen? Und wenn du mal die Zeit hattest, das mal zu machen, dann hattest du aber auch nicht Unmengen an Zeit, dass ich jetzt sage, ich koche jetzt erstmal ewig viel Wasser, wo ich das reinmache oder wo ich das dann noch zusammenkippe. Aber ja, das ist schon so. Also ich finde das auch nicht optimal gelöst. Klar, eigentlich soll man ja diese Aluminiumdosen nicht auf dem S-Bit-Kocher erhitzen. Es steht ja drauf. Also ganz ehrlich, das ist ja wieder so ein Pock-Bullshit. Ne? Ja. Also für Leute, die nicht kämpfen und die Zeit ohne Ende haben. Ich habe einmal in meiner Dienstzeit es gehabt, dass die Truppenküche einfach diese ganzen Behälter genommen hat und die haben die in die Feldküche einfach in so ein Heißwasserbad gelegt und du hast dann irgendwann die Wundertüte gekriegt, weil sich natürlich das Papierlabel abgezogen hat und du hast dann einfach so eine Metalldose gekriegt und wusstest dann erst, als du es aufgemacht hast, was drin ist. Das ein einziges Mal erlebt. Ansonsten ist das nicht durchführbar einfach. Also
nee, ist wirklich so. Aber es stand schon immer drauf, du hast echt schon immer drauf im Wasserbad erhitzen. Und gerade wenn ich dran denke, früher so diese Hamburger oder das Chivapchichi, ich habe das noch, ich weiß gar nicht, wie das warm schmeckt. Also ich kenne es entweder verbrannt und kalt, als du so eine Dose gemacht hast, oder halt kalt. Also ich habe aber nie warm gegessen. Also ja, so Unterseite schwarz und kalt ging irgendwie. Also das ist
wo du gerade auch Hamburger sagst, ich weiß noch so richtig der Moment im ersten Biwak in der Grundausbildung. Du nimmst diese Packung raus, es steht drauf Hamburger mit Tomatensoße, du liest es gar nicht richtig, ey, da sind zwei Hamburger drin in der Verpackung, dann machst du das Ding auf und dann ist so kurz Euphorie und dann ist einfach alles weg und du denkst, was ist das für eine Scheiße, das ist kein Hamburger, ne, aber wenn du es liest und du bist gerade neu in dieser Truppe, dann denkst du, boah, wie krass geil ist das, ne, aber das sind halt einfach nur Buletten mit Tomatensauce.
Aber das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Also ich habe das letztens geguckt, es gibt ja so diese, das hatten die eben auch bei Olak gesagt, dass die EPA, diese Blechdinger von der Firma Bus mit Doppel-S, meine ich, hergestellt wurden. Also die gibt es auch so 1:1 zu kaufen, gibt es manchmal im Kaufland oder irgendwo im Laden, kann man das sehen. Das heißt also, dieses Hamburger, das kann doch nur ein Marketing-Ding sein. Weil mir ging es genau wie dir. Ich dachte so, Hamburger ist für mich immer ein Brötchen. So beim Amerikaner ist ein Hamburger schon dieses Patty. Das verstehe ich schon. Da ist das Hamburger quasi das Sandwich, ne? Aber warum da nicht draufsteht, also wenn da draufstehen würde, gehacktes Klops mit Tomatensauce, dann wüsste ich doch so, ah, alles klar. Oder Bulette genau. Mit Tomatensauce oder Fleischpflanze und Tomatensauce, ja. Aber das war, ey, wie du es sagst, und das hast du so schön beschrieben, das ist halt einfach so wie Appetitträume sofort zerplatzen. Weißt du, du
denkst, ja, genau.
Geil, im Feld. Oh, jetzt so ein Burger? Das ist ja geil. Mal sehen, wie die das gemacht haben. Ja. Oder genauso erschreckend waren. Hattest du noch den Epa-Obstsalat? Kennst du den?
Oh, ich liebe ihn.
Echt? Boah, das war das, wo ich sage, so, der hat immer so sauer gerochen, so ein bisschen wie Erbrochenes. Also da muss.
Also ich habe nie wirklich direkt dran gerochen. Ich habe einfach.
Ach so.
Ich habe echt noch nie dran gerochen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie es genau riecht, aber da ist vielleicht der Moment, wenn du gerade die Dose aufmachst, dass da noch so ein bisschen irgendwas, keine Ahnung, so mit rauskommt an Mock. Aber ich fand das eigentlich immer ganz geil. So.
Okay, ich war dann tatsächlich, also ich hatte oft diesen Obstsalat so und hatte es schon abgeschrieben und dann kam aber irgendwann mal, dann gab es eine Zeit lang irgendwie nur Epa mit, wo dann der Grießbrei drin war. Das war aber okay, das muss ich euch sagen.
Ja, Grießbrei warm gemacht ist auf jeden Fall richtig gut.
Auf jeden Fall. Aber das dann auch, kennst du auch dieses, keine Ahnung, irgend so eine Luftwaffe, das werden, glaube ich, das Thema schon mal, haben sie diesen Kuchen gebacken irgendwie. Ey, da denke ich mir auch so, ey, also wer, seid ihr bescheuert? Also wer kommt denn auf die Idee, so, das mache ich mir jetzt besonders locker und haben die Zeit, sich einen Kuchen zu backen? What? You kidding me? Vor allem, das Zeug zu manchen so, die Pfoten schmutzig haben, so, nee, du machst doch schon, wenn du das Chivapchichi isst, schon mit Handschuhen auf, damit, wenn die Siffe über dich drüber kommt, dass du es nicht in den Händen hast, sondern nur auf den Handschuhen. Alter Falter, ey, naja, gut.
Aber nochmal kurz, also bei Olaf, da habe ich ja auch schon viele davon geguckt, weil es auch gerade so unterhaltsam gemacht ist und da wurde ja auch mal so mein, ich finde es ja ganz gut, wenn ich mal anderen Nerds zugucken kann und mir jemand was über Butterdosen von irgendeiner Armee erzählt oder sowas. Und die hatten das letzte Mal aufgerufen, den habe ich jetzt auch mal so ein Übergangs-Epa hatte ich noch liegen in diesen braunen Tüten. Hatten sie irgendwie doch, dass sie das für ihre Review suchen. Und dann habe ich ihm mal hingeschrieben und gesagt, hier, ich finde das Projekt ganz gut, würde ich unterstützen, ich schicke euch da mal eins zu, weil ich das auch noch doppelt habe. Und dann bin ich mal gespannt, weil da ist auch so geil, da wird ja ein bisschen mit Sarkasmus immer gearbeitet und da steht ja hinten drauf, in der Tüte ist alles drin, um alles, das zu erhitzen oder sowas. Aber es ist ja Pustekuchen. Das ist ja wieder nur, weiß ich nicht, so ein Ding, wo die Bundeswehr kurz deine Träume platzen lassen möchte, um die Moral nochmal wieder runterzuziehen, weil du machst einfach aus und da ist nichts drin, um das zu erwärmen. Und als ich das erste Mal damals noch gekriegt habe, dachte ich, geil, endlich gibt es so ein Ding mit so einem Heaterbeutel. Fertig,
ja,
ne?
Ja.
Wie du es halt von den Amerikanern kennst. Aufgemacht, reingeguckt und dann sitzt du da und denkst dir, ja gut, ich habe auch meinen Esbit-Kocher nicht mit, kein Esbit mit. Irgendwie in der Hoffnung, dass jetzt ja alles da drin ist, steht da drin. Aber gerade das erste Mal benutzt und dann sitzt du da und denkst, Alter, sind die behindert? Ich habe mich da jetzt so drauf gefreut, was Warmes zu essen. Es ist kalt, man ist schon wieder nass. Man möchte jetzt einfach nur was Warmes essen, aber dann sitzt du da wieder da infanteriemäßig und schaufelst dir den Kram einfach kalt rein.
Genau, und wieder von der großen grünen Maschine gefickt, ey. Deswegen haben wir auch den Explicit-Button. Ja, aber es ist, ey, mir ging es 100% genau wie dir, ne? Und dann, ich habe es schon tausendmal erzählt, das war viel französische Produktion. Deswegen, der Franzose wollte einfach nicht, dass wir kampfkräftig sind. Und da waren so Marmeladedinger drin und ey, da waren Ecken zum Aufmachen und die sind immer abgerissen. Alle vier Ecken sind abgerissen. Und ich dachte so, gut, das war heute wieder so ein Ding, Erik ist zu blöd, I get it. Kommt ein Kumpel zu mir oder ein Bekannter damals und sagt, hey, du hast das neue Epa. Hast du schon die Marmelade aufgemacht? Und ich so, was willst du mich veräppeln? Also, it's a thing, you know? Ey, krass, aber das verstehe ich auch nicht. Also, ob es da nochmal eine andere Version gab, I don't know. Ja, so ist es. Was ich noch ansprechen wollte, Mann, ey, du musst auf jeden Fall aufhören, Videos zu machen, mein Lieber. Ich war jetzt schon kurz wieder davor, weil, also, ne, wir nehmen jetzt auf, es wird später kommen, aber Nico hat gerade ein Video rausgebracht zum Thema Fotografenweste von Banana Republic, ne? Und ich finde ja, also wenn man Leute draußen sieht, die solche Westen tragen, ne, dann weiß man direkt, entweder ist das ein Opa, der seine weißen Socken in Badelatschen trägt, also in Sandalen trägt, oder halt irgendein Freak. So, jetzt habe ich aber das Video gesehen und will so eine Weste haben und will genauso rumlaufen, Junge! Ey, dass die innen diese Beschreibung haben. Ich bin fast weggebrochen, als ich das gesehen habe. Weil ich das, ey, bei sowas hast du mich ja sofort. Da ist ein Manual eingedruckt, weißt du?
Ja.
Also für alle, die das nicht gesehen haben, guckt auf den Kanal von Gear Reference bei YouTube. Und es ist halt eine Fotografenweste. Und wie gesagt, innen drinne halt wirklich eine dedizierte Tasche für Objektive, eine dedizierte Tasche für den Pass. Also so hat auch noch so diesen Flavor von War Photographer, also von Kriegsfotograf. Mhm. Dann Taschen für die Filter, die auch aus Netz sind, damit du nämlich, also vermute ich mal, damit du von außen schon erkennen kannst, ah, das ist der Filter, das ist der Filter, das ist der Filter. Ey, bruch, da hat schon wieder mein Kopf zerfetzt, dass die hinten eine Wilderer-Tasche haben, ey. Nico, okay. Gib's zu, hattest du die schon mal an?
Ja. Also nicht draußen auf der Straße, aber ich habe, als ich die bekommen habe, das war eine richtig coole Geschichte, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden, von einem älteren Pärchen, und die waren vor Jahren auf US-Reise und haben die in einem Banana Republic Store gekauft, und der hat die irgendwie nur ein bisschen da angehabt. Und dann habe ich gesagt, ah cool, ist jetzt halt nicht das übelste Teil, aber es gibt ja diese militärische Verwendung, deswegen passt das ganz gut. Und eigentlich, ich habe die da mal gesehen auf Fotos und dann irgendwie gedacht, ah, wenn du die mal kriegst, dann nimmst du die. Und dann kommt die natürlich auch an in meiner passenden Größe und dann zieht man die auch so an. Mhm. Und man denkt sich so, Alter, irgendwie ist das richtig cool. Und diese ganzen Taschen, ey, das ist mega. Und dann stellst du dich aber vor den Spiegel und denkst, so kannst du nicht rausgehen.
Nee, das Problem ist aber, ja, ich weiß genau, I feel you. Weil du dann direkt natürlich, naja, ist ja warm draußen, setzt du direkt noch einen Boonie-Hut auf, naja, ist ja warm draußen, ziehst du direkt noch deine Sandalen an, naja, ist ja warm draußen, hast du direkt kurze Hosen an und puff, auf einmal bist du die Figur, die du nicht sein wolltest. Ja, genau. Fühlst dich aber so geil. Oh, ey, das. Und vor allem in deiner, also in unserer Welt ist das ja jetzt schon wieder geil, weil es so Cag-mäßig ist und so, ja, Delta, genau. Weißt du? Das versteht aber kein anderer, und das, nein, ist so, das, ey, das macht dich so fertig.
Nur die drei, vier Dudes in Deutschland, die das gesehen haben und dann denken, ey, geiler Typ, so, ne? Aber alle anderen denken, was ist das für ein Spaß?
Ich bin da so ein Sucker dafür, ey, das ist, oh, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist halt, Mann, ey, das macht mich einfach ultra an. Ja. Ich habe dann heute natürlich direkt mal Banana Republic eingegeben, weil ich die Firma so gar nicht, also, wir haben zwar darüber gesprochen, aber war das mal tatsächlich so ein Reiseoutfitter? Das war doch eher so Tropensachen und irgendwie. Und jetzt ist das irgendwie so ein Hipster-Schickimicki-Laden, oder habe ich das falsch?
Nee, früher war das wirklich so, die haben auch quasi selber Surplus und sowas verkauft. Also die haben ehemalige Militärsachen genommen, die gut sind für Dschungel, für Steppe, für irgendwas, und haben dann ja auch ganz viel Stiefel der Fremdenlegion und all so ein Kram, alles mit im Sortiment gehabt. Und die haben halt so richtig klassische Safari-Equipment-Sachen hergestellt und vertrieben auch Zelte und sowas ganz früher mal. Und haben sich dann natürlich auf alles so ein bisschen spezialisiert, was so diese Abenteurer oder halt dann auch natürlich Fotografen, die halt auch ja viel da hier Tierfotografen und sowas sind.
Klar.
Die halt einfach auch einen Markt haben, so, ne? Also, und dann haben sie diese Westen. Das ist ja auch nicht so, dass es die dann diese eine Version gab, so, nee, die Photojournalist West, die ist ja gewachsen. Es gibt ein ganz altes Modell, die ist noch super simpel, und die ist halt jedes Mal wieder verbessert worden, und alle paar Jahre gab es ein neues Modell. Und so ist halt irgendwann diese, also eigentlich ist es ja mehr eine Tasche, die wie eine Weste aussieht, gefühlt, weil es ja eigentlich nur aus Taschen besteht, dieses ganze Ding so.
Ja, aber ja, klar.
Mit dem ganzen Kram, und du siehst ja auch hinten mit diesem Netz und sowas alles, das ist eigentlich schon gedacht für die warmen Regionen, ne? Und die haben halt wirklich auch so Tropenhüte und all so ein Zeug im Angebot gehabt. Und das muss mal ein Ding gewesen sein. Und die haben ja auch damals für die, wenn man die alten Kataloge guckt, auch gerade mal so die Dollarpreise und das dann mal ein bisschen googelt, wie viel das damals wirklich an Wert war. Also das war ja schon zum Teil auch sehr hochpreisig. Also das ist schon was für den Großwildjäger mit Truckfirma in Pennsylvania oder sowas, so, ne? Der denn da einkauft, bevor er sein Nashorn schießen will.
So, und schon habe ich professionelle Reporterweste gegoogelt. Manfretto. Das ist eine italienische Marke, sieht aber genauso geil aus. Okay, don't make me do it. Aber jetzt, wo du es sagst, dann könnte das so ein bisschen Hannibal vom A-Team-Style sein. Weißt du?
Ja,
der hat ja auch immer so diese Tropenjacken an. Und jetzt interessiert mich natürlich, weil das habe ich früher nicht hinterfragt. Und ich weiß nicht, ob dann trotzdem jemand mal irgendwann beraten hat und hat so, naja, hier Banana Republic, also ob das jetzt von der Firma war, ne? Aber so diese Tropenoutfit, so halb militärisch, so schon abenteurermäßig. Er auch immer mit den Handschuhen, das sah immer sehr, sehr geil aus, ne? Könnte schon irgendwie hinkommen. Fand ich auf jeden Fall super, super spannend. Und wie gesagt, allein, dass da eine Anleitung eingedruckt ist, ey, das ist, oh, ich hab's so drauf.
Ja, also das ist auch das, was mich richtig geflasht hat damals, als ich das Ding bekommen habe. Und dann war die natürlich auch zu. Und dann erstmal so, boah, wofür die Taschen hier, krass. Und dann manchmal denkst du ja, mein Opa ist auch so ein Typ, der hat auch irgendwo garantiert so eine Weste. Ne? Aber von irgendeinem, keine Ahnung, was Hersteller. Da sind auch tonnenweise einfach nur Taschen drauf, wie das ja meistens so ist, ohne irgendwie einen richtigen Hintergedanken zu haben. Und da ist es ja aber wirklich so, dass du dediziert Informationen kriegst, warum ist die Tasche so? Warum die für die Karte? Deswegen hat die auch nochmal dieses Lining drin, damit es nicht nass wird. Die Tasche, die hinten drin ist, auch wieder so, weil du halt hinten gerade am Rücken schwitzt und so. Also da haben sich viele Leute, glaube ich, sehr viele Gedanken zu gemacht und das ist halt das Coole an dem Teil.
Mega. Also ich hatte mal tatsächlich, mal, weil ich die günstig von einem Bekannten bekommen habe, so eine 5-11-Weste mal in der Hand. Oder hab den abgekauft für günstig Geld. Und die war halt scheiße, ne? So, das sah irgendwie scheiße aus, weil die halt eben nicht so durchdacht ist, sondern, und du merkst ja, und das sind diese ganzen Ranger-Westen auch, dass das einfach nur kopiert ist. Ja. Also wenn du heute jemanden sagst, das ist eine Filmdosentasche. Was ist eine Filmdose? Also sag das mal jemandem, der 2000 geboren ist, ja. Also, na gut, also das wollte ich auf jeden Fall mal ansprechen, weil das ein geiles Video war und das eben so ein Teil ist, vielleicht nicht unbedingt, worüber wir heute reden wollen, aber ich hatte dich ja heute eingeladen, damit wir über ein Thema sprechen, was sehr weitläufig ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was du in deinem Dienstbuch so recherchiert hast. Und zwar wollen wir mal sprechen über so Einhörner, über wirklich, also über seltene Sachen oder seltenere Sachen, die man im Surplus so findet oder die man vielleicht auch sucht. Damit dir mal aufzuarbeiten, so warum sind die gesucht, warum sind sie gegebenenfalls selten und wie kommt das? Und der Hintergrund ist, warum ich das mache, ist, weil ich eben das Video gemacht habe zu der Combat Desert Jacket der Marines, die ja auch, also das kannst du mal ein bisschen einschätzen, ob du das weißt oder kennst, die ja auch jetzt nicht so einfach zu bekommen ist. Und darüber wollen wir heute mal schnattern. Genau, erzähl mal, also dann fangen wir mal direkt mit der Frage an, die Combat Desert Jacket, ist das was du auf dem Schirm hattest?
Ja, also damals als MARP hat eingeführt wurde, habe ich die irgendwo mal auf Bildern 2006, 2007 irgendwann mal gesehen. Und dann gab es auch in Deutschland einen eBay-Shop, der mal kurze Zeit später welche im Sortiment hatte, weil die erste Generation relativ schnell wieder ausgemustert wurde. Und da habe ich dann damals gesagt, oh, die könntest du mal kaufen, da hast du jetzt gerade nicht so die Kohle für. Und damals haben die kein Geld gekostet. Ne? Also das waren, da reden wir von irgendwas zwischen 60 und 80 Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, kriegst du halt immer noch, ist halt ein Standard USMC-Item so, ne? Und dann guckst du aber halt so zwei, drei Jahre später nochmal, weil das nicht mehr, und auf einmal gibt's die nicht mehr. Dann musst du erstmal recherchieren, gibt's die überhaupt noch? Oder war das allgemein nur so ein kurzes Ding? Und es ist halt einfach so das Ding, dass wir hier relativ wenige Marines haben und deswegen diese Jacken auch nicht so in Umlauf kommen. Und ist für mich auch immer noch so ein bisschen fraglich ist, wer die überhaupt bei den Marines alles bekommt. Weil ich hatte einen Kumpel bei den Marines, der war Mörserschütze und der hat die zum Beispiel nicht bekommen. Und er wusste auch gar nicht, dass es so eine Jacke gibt. Ja. Also die wird es nicht für jeden geben, weshalb die schon mal ein bisschen seltener ist. Und natürlich in Europa seltener, weil wir die Marines nicht so hier haben.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und die hat sich ja, ich glaube, die dritte Generation hast du jetzt, glaube ich. Ich glaube, das ist die neueste oder die vierte Generation, weiß ich gar nicht. Die ist ja auch immer mal
wieder. Was sind die Unterschiede, weißt du das?
Das mal, das also Material verändert wurde. Die eine, deine scheint jetzt viel mehr Stretch zu haben. Das hatte die erste Version auch nicht.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr genau. Also ich habe mir die ewig nicht mehr im Vergleich angeguckt.
Also ich hatte die Es gab wohl noch eine da, wo der Unterschied zwischen dem Gore-Tex-Material und dem Softchip-Material von der Farbe her deutlich anders war, weil es einfach Farben anders aufnimmt und dann auch ausgeblichen ist. Und also da haben wir, glaube ich, schon so ein paar Indizien dafür, dass etwas selten ist. Zum einen, klar, Ausland. Je nachdem, wo du bist, ist in den USA was anderes selten als hier. So, genau. Also ist im Ausland. Je weiter weg, desto problematischer. Stichwort Neuseeland. Da können wir aber gleich nochmal drauf kommen. Dann gehen wir auf kleine Streitkräfte. Also ich glaube, Neuseeland ist, glaube ich, das beste Beispiel, weil davon ist eigentlich Ausland ist schon recht schwierig zu bekommen. Ne? Also hier in Europa.
Ja.
Weil es gibt, ne, es ist weit weg. Es ist eine sehr kleine Armee. Und deswegen haben die auch eine kleine Auflage. Und der Markt ist halt einfach klein. Allerdings ist natürlich auch das Interesse nicht so groß. Also, wir halten fest, wir haben weit weg. Dann haben wir, habe ich auch überlegt, wenn es sehr alt ist, also das kann auch ein Ding sein dafür, dass etwas zu so einem Einhorn wird.
Genau.
Und wenn es von einer sehr speziellen Einheit ist. Also, wenn du beweisen kannst, zum Beispiel, dass diese Hose, also Beispiel Erste Weltkrieg-Hose, eh schon selten, weil lange her. Erste Weltkrieg Deutschlandhose, erste, ne, lange her, dann hält sich der Stoff nicht ewig, wird vergammelt sein. Wenn du jetzt aber eine Hose hast, aus dem Ersten Weltkrieg, mit Lederbesatz und ein Foto dazu, dass das eine Sturmtruppenhose ist,
ja,
dann ist es wahrscheinlich unbezahlbar. So, oder ja, teuer. Ne? Ja. Weil du dann eben auch dieses Image mitkaufst und dann auch der Markt natürlich groß ist. Also überall, deswegen ist ja auch bei eBay Kleinanzeigen, steht ja bei jeder, bei jedem Hosengummi, KSK, EGB, Kampfschwimmer, Seals, alles. Weil, ne, wir hatten bestimmt mal früher, irgendwann hatten die alle mal Hosengummis. Ja, naja. Genau.
Ja,
ja, gibt es da noch Beispiele von dir, was ich jetzt vielleicht übersehen habe, so, also wenn man das in diese Kategorien packen will?
Ich glaube, da hat man schon das Größte so mit abgedeckt. Klar ist natürlich immer die Location so ein Ding. Hier sind, bezahlen wir ganz andere Preise für Flecktarn-Sachen wie die Amerikaner. Die bezahlen es natürlich wieder deutlich mehr. Das ist halt einfach so. Neuseeland ist halt wirklich ein super gutes Beispiel, weil es gibt keinen Grund für irgendjemanden, das hier herzukarren groß. Es gibt noch ein als schönes Beispiel, es gab vor Jahren von der südafrikanischen Defense Force, also deren Armee, quasi einmal alles, wurde hier auch über Varus Teleka und so vertrieben, von Uniform, Helm, Rucksäcke mit Rahmen, die Chestricks, alles, und die Preise waren super billig. Das ist jetzt bestimmt 7-8 Jahre her. Da haben die das Zeug containerweise angekauft, deswegen waren die Preise so günstig.
Ja.
Und umso mehr die natürlich verkaufen, umso weniger im Bestand ist, umso teurer wird das ganze Zeug wieder, weil es auch gefragt ist. Jetzt findest du das nicht mehr und jetzt gehen die Preise dafür, also die haben sich zu 100% verdoppelt einfach mal so, ne?
Ja, ja, ja. Und das ist was, ich glaube, das Beispiel, das hast du jetzt quasi unbewusst, aber das ging mir gerade noch durch den Kopf, wie unfassbar modeabhängig das ist.
Ja.
Vor 20 oder vor 15 Jahren hättest du mit Woodland überhaupt keinen in dem Ofen hervorgehockt, weil du denkst, oh, das ist gerade weg so.
Ja.
Dann auf einmal kam dieses, ey, die Marines tragen jetzt so geile Cry-Sachen in Woodland. Wie geil ist denn das? Da kam dieser Woodland-Aufschwung. Rhodesian Army irgendwie, dass das irgendwie jetzt so eine Mode ist. Oder Strichtarn auch. Mhm. Ne? Sobald Garen Thump was trägt, kann man schon mal davon ausgehen, dass dann die Preise hochgehen.
Ja.
Also Mode ist auch so ein Ding. Ich glaube, das kann man nicht vernachlässigen. Deswegen, also da gibt's schon so ein paar verschiedene Dinge. So, jetzt habe ich also nur, dass es selten ist, ist, glaube ich, nicht mal das Ding, sondern es muss auch gewollt sein. Jetzt habe ich ja, ich habe gerade meine Jacke ausgezogen, aber die hatte ich dir auch mal gezeigt. So, die ist bestimmt auch hundeselten, weil ich habe sowas noch nie gesehen, diese Sweatjacke im, ne? Du weißt, was ich meine?
Mhm.
Also das, für euch da draußen, ich hatte das auch schon mal erwähnt, so eine Art Sweatjacke oder kompletter Sweatanzug. Sie fühlt sich an wie so ein Jogginganzug. Aber in Combat, irgendwie so eine Flyers-Unterzieh-Sachen, aber auch mit Taschen, mit taktischen Taschen, so ganz, ganz seltsam. Aber weiß natürlich keiner, dass es das gibt, deswegen konnte ich das relativ günstig irgendwie kaufen. Ne?
Genau. Und du hast ja auch manchmal, das ist ja gerade so mein Bereich, so, wenn es von irgendwelchen Dingen keine Referenzfotos gibt, dann bezahlst du dafür kein Geld bezahlt. Also gerade so, wenn wir so im Sammler-Reenactment-Bereich gucken, ne? Und es gab Zeiten, da hast du erstmal einen Haufen Cry Precision Taschen in AOR1 irgendwie waren auf dem Markt. Konnte keiner was mit anfangen. Hat niemand interessiert, waren normal gängige Preise so, ne? Dann dauert das ein, zwei Jahre später, dann kriegt man mit, okay, dass die Delta Force die bekommen haben und auch Seal Team 6. Und auf einmal bezahlst du dafür eine Magazintasche 200 Euro. Und da hast du vorher 40 für bezahlt, so, ne? Und so ist halt dann gleich wieder dieser Trend. Es gibt diese Bilder oder ein anderes Ding ist auch, wenn es ein bisschen Oldschool-Sachen sind, es kommt ein neuer Hollywood-Film raus. Auf einmal haben alle wieder ein Augenmerk so drauf. Und das war so gerade bei hier Lone Survivor zum Beispiel, gerade mit den,
genau,
Rhodesian Recon Vests, also die Chestrix und so. Da wusste ich, das kommt raus, wenn jetzt jemand verkaufen will oder noch jetzt kaufen will, kauft vorher, nicht wenn der Film draußen ist. Dann ist das in der ganzen Sammlerszene wieder ein bisschen gefragter, das einfach nachzustellen. Ne?
Ja. Also ich glaube, und das ist auch das Ding, so Popkultur, ganz, ganz wichtiges Ding, auch was da gerade irgendwie Mode ist. Weil, machen wir uns das, bei mir geht's doch genauso. So, ich gucke einen Film, denke so, oh, was hat denn der für eine geile geschnittene Sache? Oder jetzt auch bei YouTube, ne? Ich habe letztens irgendwie so einen Ranger Maschinen-Dude erklärt, so, was er so alles für Night Ops dabei hat. Mhm. Und ich so, oh, was hat denn der für eine geile OCP-Jacke an oder Multicam? Und dann war das halt so ein Cry-Schnitt so. Mhm. Na, also so eine Cry Multicam Video.
Oh, und also die Field Jacket wahrscheinlich.
Das Field Jacket, genau. Also eben nicht das Combat Shirt, weil Combat Shirt ist jetzt schon auch wieder fast so ein bisschen out, ne? Mhm. So, ich glaube, so langsam kommt dann eben auch so diese jetzt Multitan, einfach der das vom KSK, also von den Spezialkräften, die das jetzt auch tragen und so weiter. Also da gibt es schon so ganz, ganz verschiedene Sachen. Ja, und dann würde ich mal so ein bisschen an dich übergeben. Also, was sind so die Einhörner, wo du sehr lange gesucht hast, die du hast? Wollen wir erstmal so gehen. Also, was ist das? Was sind ein paar Sachen, nachdem du sehr lange gesucht hast? Und das kann jetzt auch tatsächlich, also in Sammlerkreisen ja noch was anderes. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das die Canvas-Tasche von 1956 quergestreift ist. Oder irgend sowas, weißt du? Also, ja, also, ne, du weißt, was ich meine.
Genau, also ich habe jetzt auch, ich bin vorhin nochmal durchgegangen und habe einfach mal so ein paar Artikel rausgeschrieben, wo ich sage, die sind, wie du es gerade schon angesprochen hast, aus irgendeinem Grund quasi so ein bisschen als Einhorn zu kategorisieren, so würde ich mal sagen. Und was zum Beispiel, das ist dann wieder so ein bisschen zeitabhängig, was ich so jetzt, das erste Beispiel, das ist so Sachen wie vom SFLCS, also vom Special Forces Load Carrier Kit zum Beispiel, oder nee, können wir auch jedes andere Kit nehmen. Das ist, wenn das relativ neu ist, denn ist auch da, du kannst die Sachen kaum kriegen, weil die natürlich gerade erst eingeführt sind, aber man hat schon die ganzen Leute damit rumlaufen sehen, denkt, oh geil, diese ganze Taschensatz mit dem ganzen Eagle Industries Kram, wie cool ist das und so, und die Tasche für das und oh, die könnte ich aber auch vielleicht benutzen, so, denn bist du da übelst hinterher, es werden auch sehr hohe Preise dafür genommen, und wenn du dann mal hier irgendwie in Deutschland sowas gefunden hast, dann war das auch schon so, boah geil, ich habe hier so irgendein Teil davon, sag ich mal so, ne? Und jetzt heutzutage werden die ganzen Dinge halt ausgesondert und jetzt kriegst du die für einen Pfennig und du kannst es dir aussuchen. Also die Surplus-Shops, gerade in den USA, die sind halt komplett voll damit, ne? Also bei uns gab es so eine Phase bei eBay, wo das viel verkauft wurde, über deutsche Surplus-Stores. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen aufgebraucht, weil die Taschen halt sehr billig waren. Wir natürlich durch den Ukraine-Konflikt hier sehr einen Markt hatten, wo sehr viel Ausrüstung einfach gekauft wurde. Aber das war damals, als das gerade so 2007, 2008, wo das gerade rauskommt, da war das so der heilige Gral für, damals ja auch noch als Soldat, so, das wollte man einfach haben. Und es war halt so gut wie unmöglich, das erstmal zu bekommen.
Ja.
Genau, und das ist halt, also, damals war es halt das Einhorn und heutzutage nicht.
Ja, aber es ist auch spannend, ne? Da hat sich der Trend so gewendet und ich glaube, gerade bei dem Kit oder bei solchen Sätzen ist ja auch immer so, dann will man die ja vollzählig haben. So. Und entweder man hat Glück, man hat das bekommen, oder dann fehlte halt genau die Dump-Pouch irgendwie und die wolltest du, also gerade wenn man, ich kann mir vorstellen, es gibt ja den einen oder anderen, der jetzt hier in diesem Skype-Chat ist, der einen Nagel im Kopf hat und dann sagt, ja genau das muss es jetzt sein, ja? Also genau das Ding fehlt mir jetzt, ne? Also, ja. Genau. Okay, also das wäre so eins, was sich so ein Stück weit gewandelt hat, ne? Ja.
Genau, wo dann halt mal die Zeit halt ganz klar zeigt, wie ist das Interesse, wie ist die Verfügbarkeit und so halt auch der Surplus-Markt sich einfach mal komplett ändern kann, ne, um 180 Grad. Und dann kannst du halt vor einem Jahr dich noch dumm und dämlich bezahlt haben für so einen ganzen Satz, bezahlst 5.000 Euro und zwei Jahre später werden die für 1.000 bis 2.000, je nach gebrauchtem Zustand, verhökert einfach, ne?
Ja.
Andersherum quasi mit dem Zeitfaktor ist dann das ganz alte Spear ELCS-Kit, was ich auch mal vorgestellt habe. Das habe ich halt damals im Desert, wusste ich ja schon, da bezahlst du sowieso ein bisschen mehr, weil die sehr selten sind halt. Mhm. Ne? Die wurden auch in einer deutlich geringeren Stückzahl hergestellt als Woodland. Da habe ich ja den ganzen Satz mal in den Staaten gekauft für einen super billigen Preis von so einem Surplus-Store. Und
war das von Gregory oder war da nur Teile von Gregory? Ist das das
Programm? Nee, von Gregory ist das Rucksacksystem und das.
Achso, ich dachte, der Backpack auch oder so.
Ja, der gehört auch zum Rucksacksystem.
Ah, okay, ja, okay.
Und also ich habe quasi die Weste, die ja von Safariland und Bianchi produziert wurde und nur das Kit, aber komplett und das war auch komplett nagelneu mit Anleitung, allem drum und dran. Geil. Und habe ich damals, ich glaube, 120 Euro bezahlt mit Versand. Ist halt nichts, ne?
Mega.
Und ja, das ist halt so ein Teil, wo man dann sieht, okay, ist noch seltener geworden. Die findest du vielleicht einmal auf eBay und da ist dann aber auch schon ein Preis von $500, der jetzt aufgerufen wird für sowas. Mhm. Und da ist halt genau das Ding, das ist jetzt das übelste Einhorn geworden und früher wollte den Scheiß keiner mehr haben einfach, ne? Und dann hat man halt gekauft, wo es billig war und nicht halt der Nerd war, der gesagt hat, ey, finde ich richtig cool. Und da hat man dann halt auch mal Glück gehabt, ne? Also es gibt so Zeitpunkte, wo man dann sagen kann, okay, wenn ich irgendwas haben möchte, dann muss ich es jetzt kaufen, weil ab jetzt wird es nur noch anders. Die Chancen, dass irgendwo ein Depot geöffnet wird und nochmal 500 Stück davon rausgehen, sind dann irgendwann einfach nicht mehr da, ne?
Ja, genau. Ja,
nee, also auch für so ein Kit. Ja, was ich sonst noch mal aufgeschrieben habe, was so ein Zufallsfund war, das war so für mich mein Top 1 Surplus Item, was ich mal gefunden habe, wo ich sage, das Einhorn, also
ja.
Habe ich als Einhorn gefunden, habe dafür aber quasi nichts bezahlt, das war auf dem Flohmarkt aber in Belgien.
Das ist ja der Traum von jedem, genau. So dass der eine Ding findet, weißt du, wo alle dran vorbeigehen und sagen so, ja, Pouch oder was auch immer. Und dann aber das eben durch, also das ist ja auch von jedem, was weiß ich, WK2-Sammler, ja, das ist genau das Eiserne Kreuz, was ich bei Rommel auf der Brust gesehen habe oder irgend sowas. Mhm. Oder, ne? Und jetzt bin ich gespannt, was war das bei dir?
Und zwar war das so ein Händler, der hatte neben sich nochmal so ein alten, ausgeblichenen Woodland-Poncho-Liner liegen und da war einfach draufgekippt. Da war so ein Haufen und dann war da ein Poncho zwischen und dann bin ich erst dran vorbeigelaufen und sagte, hier ein Kumpel, hier, guck nochmal hier, da. Ich sag, oh, okay, sieht schon mal ganz nett aus. Mhm. Dann habe ich den da rausgewühlt und ist halt ein Lightweight-Poncho, also das heißt, du hast halt so ein ganz normales Ripstop-Grundgewebe und das ist dann halt mit so einer Gummierung besprüht oder bestrichen, keine Ahnung, wie die das aufgetragen haben. Und sieht halt hier Woodland-mäßig aus und so und dann ist auch schon diese Gummierung abgebröckelt an vielen Stellen, aber das ist ganz normal für so alte Sachen. Und er sagt, hier, was willst du für das Ding haben? Ja, gib mal 5 Euro. 5 Euro gegeben, nichts mehr gesagt, einfach nur zusammengeknüllt, schnell in die nächste Tasche gepackt und dann auf dem schnellsten Weg erstmal zurück zu unserem kleinen Lager, was wir da hatten. Und dann war das ein ERDL-Poncho. Da war ganz lange
mega
unter Sammlern auch einfach so, wo man gesagt hat, nee, gibt's nicht. So, hat noch keiner gesehen, nee, gibt's nicht. Und dann sind irgendwann durch diese Internetforen, wo man dann auch mal mehr Kontakt ins Ausland hatte, hat man mal irgendwann einen gesehen, der einen hatte. Und der sieht halt ein bisschen wie Woodland aus, ist aber halt dieses ERDL-Muster auch. Und der ist ein bisschen kleiner als die Woodland-Version. Und daran kannst du das immer ganz gut erkennen, auf jeden Fall. Und auch Bestempelung, die ist natürlich bei meinem nicht mehr ganz so gut erhalten, aber du siehst es auf jeden Fall. Und das ist halt so ein Ding,
geil.
Da kenne ich auch, weiß nicht, ein, zwei Fotos, wo irgendwie Südvietnamesen den tragen, 68, 69. Ja. Und der ist halt so selten, dass du davon halt ganz lange Zeit einfach diese Fotos nicht mehr hattest. Und das deswegen in Sammlerkreisen war so, die gibt's gar nicht. Haben wir noch nie gesehen. Nee, der gibt's nicht. Und es gab halt immer so einen Typen und einen, der einen hatte in diesem großen Sammlerkreis. Und dann findest du halt in Europa, in Belgien, in Rudis Resterampe auf so einem schmuddeligen Poncho-Liner, findest du dann halt so ein Ding. So, das ja. war so mein Number One Surplus Unicorn, was ich dann durch Zufall gefunden habe und da halt auch wirklich nichts für bezahlt habe. Ne?
Mega geil. Könntest du, also wenn du heute, also ich habe jetzt auch schon auch durch dich so ein bisschen gelernt, so letzten Endes, du verkaufst ja eh wahrscheinlich weniger, aber man kann Dinge halt auch sehr gut tauschen, ne? Weil genau. du einfach, wenn du sagst, du hast selber dann so ein, also man kann dann so Einhorn gegen Einhorn tauschen, weil das Einhorn mir dann vielleicht doch ein bisschen mehr wert ist. Aber wenn du den beziffern müsste, kann man da einen Preis dran stellen? Also, weil jetzt, wenn ich den, also vor der Geschichte würde ich den sehen und denke so, boah, ein EADL-Poncho, krass. Aber, also das würde mir schon auffallen, aber wüsste halt nicht den Hintergrund, dass der so selten ist, so. Aber um jetzt mal in den Sammlerkreisen zu sein, was könnte man dafür aufrufen? Was würdest du sagen?
Also ich habe ehrlich gesagt noch nie einen im Verkauf gesehen. Das macht es jetzt ein bisschen okay. schwer, das einzuordnen.
Aber es ist halt wirklich dann Unicorn, ne? Ja. Da müsste man spaßeshalber einstellen, nur mal zu gucken, ob eBay explodiert, ne?
Ja, also ich würde sagen, jetzt ganz locker würde ich mal sagen, dass 300 Euro auf jeden Fall gehen. Krass, meiner ja. ist halt nicht im besten Zustand. Wenn ja. er natürlich astrein ist mit einem gut lesbaren Label und so, dann bist du ganz schnell bei über 500 Euro sehr wahrscheinlich, ne?
Mega geil. Aber das ist so ein Ding, ey, das, also nur mal spaßeshalber bei eBay einstellen und dann, weißt du, du hast so auf einmal so, ich würde so als Zahl, global gesehen, hast du 120 Beobachter und in den letzten 3 Minuten geht das auf 3000 Euro, weißt du? Einfach. Ja, weil das dann alles so Typen sind so, weißt du, du musst dann nur so, alter, vergammelter Poncho, keine Ahnung, wie die Tarnung ist, so. Ja. Also einfach nur mal reinstellen, weißt du. Das ist ja geil. Ach, mega. Ja, geile Geschichte. Ja, also die Einhorn, aber was nur für mich ein Einhorn geworden ist, weil ich es durch dich kennengelernt habe, was ich ja habe, ist das Kajak Chestrick. So, ja. Was ich, aber würde dich für dich das auch so ein, schon ein Einhorn sein, oder ist das eher so ein eher selten, also, ne, aber schon selten. Aber erzähl mal, was werden da deine Vermutungen?
Ja, also ich sage auf jeden Fall selten, sehr selten sogar.
Ja. Ja.
Einhorn, ja, also theoretisch schon. Also du findest die einfach halt nicht mehr, ne? Also die sind auch ja nicht in so vielen Stücken produziert worden. Jetzt, wenn ich den Vergleich nehmen müsste, wäre es jetzt so die erste KSK-Multifunktionsweste, die ich habe, das ist halt wirklich ein Einhorn. Ne? Da weiß man halt, da sind so roundabout 50 Stück für Rechtsschützen und irgendwie vielleicht nochmal 50 Stück für Links, wenn überhaupt hergestellt worden. Da ist die Zahl schon mal so gering und dann sind die halt irgendwie 96 eingeführt worden. Wie viele davon überlebt haben, weiß keiner. Da würde ich dann schon sagen, das auf jeden Fall ist so denn ein bisschen mehr Einhorn als so ein Kajak, also nur um das mal zu vergleichen. Aber so ein Kajak kriegst du halt ja auch einfach mal nicht so. Ne? Das ist ja schon mit viel Glück verbunden. Und vor kurzem war mal wieder einer bei eBay Kleinanzeigen drin, auch für einen super billigen Preis. Da habe ich auch gleich mich rangesetzt, aber war schon weg. Und die werden immer aber noch mal wieder auftauchen.
Ja, aber das ist dann sowas, das ist, also wenn du sowas siehst, dann kaufst du es trotzdem, obwohl du es schon zweimal hast, ne?
Genau.
Ja, also wenn es ein günstiger Preis ist, ja.
Genau. Und dann hat man ist dann auch was, also nicht, dass ich würde das jetzt nicht, wenn weiter verkaufen, gleich wieder einstellen für viel mehr oder so, ne? Ja. Dann habe ich es erstmal einfach liegen und das ist dann halt auch immer mal was, um unter Sammlern einfach mal zu tauschen, so, ne? Und dann bietet sich sowas auf jeden Fall ganz, ganz gut an, wenn man selber was Seltenes hat, so, ne?
Aber da passt wieder das, was wir am Anfang gesagt haben, wurde nicht oft hergestellt, sehr kleine Truppe.
Genau, ist halt kurzer Zeitraum
cool,
nur.
Weil, genau, kurzer Zeitraum ist schon cool, weil auch, ne, weil auch Chestrick, also kann man sogar noch verwenden, ist noch aktuell. Und gibt es aber auch auf Bildern. Woran sich meine nächste Frage direkt anschließt, hast du ein Teil, was du 100% zu einem Bild zuordnen kannst?
Bestimmt.
Ich meine, du hattest mal was erzählt, deswegen frage ich. Also, jetzt weiß ich nicht, ob es genau das Teil war, aber weißt du, wo du schon weißt oder vermutest, okay, die Weste hat den Tarnstrich so, die sind ja sehr individuell zum Beispiel und den kann man auf dem Foto eigentlich eins zu eins erkennen. Also, weil das ist ja so irgendwie, das wäre auch nochmal so richtig stark.
Ja, man hat schon mal auf jeden Fall eine Vermutung. Das Problem ist, also ich habe auch von der KSK-Multifunktionsweste eine. Da ist aber die Tarnung, also dieses, das ist ja mit Umtarnfarbe quasi draufgemalt worden. Und du hast natürlich dann ein Referenzfoto von 2001, 2002 und hast die Weste jetzt aber natürlich dann erst vor ein paar Jahren gekriegt. Und man kann so schemenhaft erkennen, das Muster und so ein paar Punkte, wo man sagt, das könnte es gewesen sein, wo ich ein Foto auf jeden Fall so habe, wo ich sagen könnte, oh, das würde auf jeden Fall ganz gut matchen. Aber das ist natürlich jetzt nicht mehr eins zu eins nachvollziehbar, weil jetzt einfach die Umtarnfarbe mit der Zeit abgeplatzt ist und die hat mal Wasser gesehen, dann ist es auf jeden Fall weg. Ansonsten habe ich zwar leider kein Referenzbild, aber habe ich ja mein Kodiak, also der Berghaus Extreme Escape, also dieser Kodiak-Pack von den Navy SEALs, den habe ich ja zum Beispiel mit einem Namen von einem Operator, den ich kenne, von dem ich den auch direkt habe. Auch ein ehemaliges Mitglied vom SEAL Team 6. Sowas ist dann natürlich cool, ne? Und der konnte mir dann auch direkt sagen, ich so, hey, hier, der ist aber noch voll staubig, weil den habe ich damals mit auf meine erste Irak-Tour genommen und so. Sag ich, hey, kein Problem, lass wie es ist, ne? Also, es ist eh nur zum Sammeln und soll nicht super gut aussehen, das ist nicht das Problem. Aber sowas ist dann schon mal, wo man das wirklich cool zuordnen kann, ne?
Öffne mal kurz deine Unterarmvenen, wir brauchen da noch ein bisschen echtes Ziel für Blut drauf. So. Mega geil. Also, aber das ist so, das ist so eine Faszination. Gerade auch die Geschichte, die du mir erzählt hast von diesem Riesenbergen hier, diesen Luftlandesupply-Bergen, das finde ich halt auch mega geil. Und jetzt hatte ich, warte mal, wie kam ich denn da drauf? Wie kam ich da drauf? Ich habe dir jetzt heute einen Link geschickt, oder gestern, ne? Von einem Smog. Genau. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Manchmal sind es ja so Blitze im Kopf. Und ich glaube, ich wollte einfach mal schauen, weil wir die Seite damals gefunden hatten zum Thema Corps Marinier und habe mir gedacht, so, ey, vielleicht haben die gerade einen günstigen Woodland-Smog. So. Und da gucke ich da so durch. Ey, und da sind mir heute wieder Sachen aufgefallen, wo ich dachte so, Alter, wie geil ist denn das? Und das ist jetzt, das geht so ein bisschen raus, aber ich mache dann gleich mal den Bogen. Und dann merke ich so, dass Sachen, die cool sind, also auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen Woodland, zum anderen Smog. Beides cool, aber beides zusammen gibt's eigentlich nicht, weil Smog ist entweder Black Tarn oder DPM und Woodland ist halt eher USA. Und jetzt gibt's aber, und weißt du, wenn man so diese Matrix geknackt hat, jetzt gibt's aber das Corps Marinier, was eben auch Woodland trägt. Oder, was ich jetzt auch gesehen habe, Alter, in diesem Three-Color DCU haben die Smogs. Also auch wirklich Smogs mit Rückentasche. Für 50 bis 80 Euro, wo du denkst so, alter Falter, wie fucking geil ist denn bitteschön das? Are you fucking kidding me? Weißt du, wo du jetzt nicht als Sammler und weil es eben auch, es ist an sich nicht wirklich selten, aber dadurch, dass natürlich auch das Corps Marinier, ne, Holland jetzt nicht so eine riesen Kriegsmacht, so, die haben nur beschränkt Leute und wenn dann sowas ist, so denke ich mir so, dass es das gibt, wie cool ist das denn? Ja. Und dann kam eben so ein geiler Multicam-Smog von, wie hießen die, Peak Level oder so?
Peak Lever?
Ja, irgendwie sowas. Also halt auch ein geiler, aber warum stand da Cry? Das habe ich nicht verstanden. Also da,
wahrscheinlich ich überlegt, Cry die vermarktet hat. Das ist das Original Multicam-Material von Cry wahrscheinlich ist oder so. Also das hat man ja öfter nochmal.
Ja, genau. Genau. Und das fand ich einfach nur mega geil. Und ey, in dem Zuge, also wenn du auf der Seite mal guckst, habe einfach Corps Marinier eingegeben und da gibt es tatsächlich, und das wusste ich nicht, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das weißt, die haben ein, das seltsame Tragegestell oder wie auch immer die Holländer das nennen, aber die nennen das Jungle Kit, also ein Belt Kit, britisch in Oliv. Und nennen das Jungle Kit.
Okay.
Ey, guck das nach. Das sieht so geil aus, weil ähnlich wie diese geilen JJ-Kit, also die Taschen zusammengenäht oder fest aufgenäht auf dem Gürtel, Dann mit dem Suspender sieht original aus wie das PLC, Personal Load Carrying PLC. Alter, mega geil. Habe ich gesehen und dachte so, oh. und zu einem echt okayen Preis. Also da muss ich echt sagen, ultra geil. Also das macht das schon richtig Spaß. Also musst du nachher mal, oder ich schick dir mal den Link, weil das ist schon auch sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also, und das sind so, ich glaube, das sind so Dinge, die könnten mal was werden, weißt du? So, also ich würde jetzt nicht raten, da das jetzt abzukaufen, weil, naja, also, ne, so vom Kriegswesen so, denkst du nicht direkt an Holland, so. Dafür sind wir da zu schnell durchmarschiert.
Genau, also da, das ist auf jeden Fall ja auch ein Faktor, wie interessant ist das für die Leute, so, ne? Und du, ja. da ist halt ja auch so deutsches Zeug ja auch immer nochmal, wo man sagen kann, okay, es gibt eine kleine Sammlergemeinde so, aber international ist das nicht so super sehr gefragt, dass die Preise so extrem hoch sind. Ne? Das geht immer noch. Ja. Das kommt natürlich darauf an. Wenn du jetzt natürlich jetzt so einen Multitan-Plattenträger, das neue Modell von Lindner hast, da bezahlen dich natürlich Leute dumm und dämlich, weil es auch super aktuell ist. Aber so auch die holländischen Sachen oder sowas, da gibt es halt ein paar Holländer, die sowas sammeln. Du hast vielleicht ein, zwei in Deutschland und irgendwie nochmal international eine Handvoll. Und deswegen kriegst du das halt auch alles zu relativ humanen Preisen. Deswegen lohnt es sich ja auch gerade im Surplus-Bereich immer mal ins direkte Ausland zu gucken, so. Weil die ja zum Großteil wirklich gute Sachen haben. Oder du hast natürlich gut andere, so wie das britische Zeug, das ist immer auch gefragt, sage ich mal. Aber die haben halt eine große Armee, die haben viel produziert. Genau. Da wird immer viel auf den Markt geballert und es ist eigentlich von der Qualität her immer super. Da kannst du nichts gegen sagen und du kannst da halt alles nehmen. Und ob du dir ein großes Tarp kaufen willst, dann kauf dir das, wenn Tarn eine Option ist, dann kauf dir das Modell in DPM. Da bezahlst du kein Geld für. DPM wird gerade ausgemustert. Da hast du immer noch mal alte Stocks, die auf den Markt kommen. Und damit kann man super arbeiten, ne?
Genau. Also das ist genau der Punkt. So die alles, was du gesagt hast, also brauche ich gar nicht zu sagen. Also schon sehr, sehr cool. Wenn man im Ausland guckt, und das ist ein Fehler, den ich lange gemacht habe, den haben wir sozusagen beide dann so mal rausgefunden, weil das im Ausland, versuch mal eine Übersetzung für Surplus zu finden.
Ja.
So, jetzt wissen wir bei Holländern, Leger ist es, meine ich, ne? Oder Leger irgendwie. Und das sind halt so die Tricks, wenn du dann in Italien guckst, gut, wobei. Na, niemand will italienische Ausrüstung. Nie benutzt, einmal fallen gelassen. Aber das hilft dann schon, wenn du weißt, wie das natürlich heilt. Ne? Interessanterweise, ich glaube auch gerade aktuell, also ich hatte mal vor 3, 4 Jahren, wo ich gesagt habe, Alter, ich würde mich unfassbar gerne mal nach Russland orientieren, weil die zum Beispiel von Grupa 99, sagt dir das was?
Ja.
Das war so ein Hersteller oder eine Sache, die halt Militärsachen herstellen und die hatten quasi PCU-Klamotten für einen Bruchteil des Preises, weil die einfach in Russland ganz anders herstellen können und die Qualität halt einfach stimmt. Ne? So jetzt aktuell, ja, kannst du wahrscheinlich für russische Ausrüstung, also brauchst du in Westeuropa nicht mehr gucken, ob du da, ne, das ist nicht so populär.
Nee.
Ja, das finde ich schon sehr spannend. Wollen wir mal mit deiner Liste weiter durchgehen? Was hast du noch? Oder
ja, ich sag mal so ein Zufalls, also jetzt nicht Unicorn im Sinne von selten, aber so, du kannst ja auch mal zwischen einen Haufen andere Dinge was Cooles finden. Also klar, der Poncho war jetzt schon so ein Teil, aber ich habe mal auch in so einem deutschen Surplus-Store zwischen ganz normalen USGI Tactical Load Bearing Weste, also die alte Woodland-Weste mit diesen schrägen Taschen oder noch mit den geraden Taschen, da habe ich halt eine zwischengefunden in Woodland von Eagle Industries. Über die habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und dann habe ich halt damals für so eine 96er Eagle Industries Tactical Load Bearing Vest 25 € oder so bezahlt, ne? Und dann habe ich gleich noch eine normale mitgenommen, plus die, weil die andere halt auch nur 20 € gekostet hat. Und das ist halt so, manchmal lohnt es sich halt in so einem Surplus-Store, wenn das halbwegs sortiert ist, in so einer Kiste mit Alice-Taschen oder sowas, wenn man da irgendwie mal oder als Sammler was sucht, da richtig drin rumzukramen und einfach mal die Taschen zu vergleichen, weil da manchmal echt noch sehr, sehr seltene Sachen mit bei sein können, ne? Darf man natürlich nicht in so einen Laden rennen, wo Lorenz war, wo er die Story von erzählt hat, in Österreich oder Schweiz. Das muss jetzt schon ein halbwegs gut geführter Laden sein, aber da schlummern Schätzchen.
Aber ich glaube, auch in solchen Läden, weißt du, der weiß natürlich, dass er einen Rucksack da hat. So Alice, das hat er schon mal gehört, aber das klang jetzt nicht wie einer, der jetzt genau guckt, so Eagle Industries, für den, ja, Koppel. Das ist ja auch die Herausforderung für die Surplus-Läden. Ich folge jetzt einen oder so auf sozialen Medien. Die haben auch ganz geile Sachen, so American Pipe Hitters, meine ich. Nee, oder irgend sowas. Und der stellt immer Sachen vor. Und immer wenn er die vorstellt, werden die für mich schon wieder ein Stück cooler. Auch wenn das deutsche Sachen sind. Der so, yes, here, the German Army Parker, look at this. Ich denke so, okay, das ist die fucking Feldjacke, aber irgendwie ist es cool, wie er das vorstellt. Ne? Und dass sie das ja wirklich halt palettenweise geliefert kriegen. Und die Herausforderung ist, die Scheiße halt zu sortieren und dann halt einzustellen. Und da passiert das halt. So eine Tasche, so Canteen Pouch. Und dann ist halt eine Canteen Pouch in einem anderen Farbton von einer geilen Firma dabei, die vielleicht nichts anderes kann, aber wo halt das Nametag dabei ist. Ist doch genauso. Ich glaube, du kannst 50 bis 100 Euro Unterschied verlangen, wenn du eine Patagonia-Jacke hast oder eine Massivjacke. Vom selben System, die dasselbe kann. Ja, also, achso, das ist auch noch so ein Ding, ne? Bekannte Marken, die populär sind, jetzt zum Beispiel diese Combat Desert Jacket von 180s, habe ich nie gehört vorher, die Marke. Ja? Ja, gleich mal gegoogelt, so fand das eigentlich ganz geil. Ja, die haben so irgendwie jetzt so nur noch Winterklamotten. Oder Outdoor Research, auch so ein Ding, was so langsam sich so ins Militär so ein bisschen reingesneakt hat, wo du denkst so, ah, okay, wenn du das jetzt liest, weißt du schon, ist cool. Oder Patagonia halt dreimal. Also genau. Patagonia so richtig so die Baumumarmerjacke, aber sobald irgendwo Patagucci draufsteht, ist direkt mega geil. So, ne?
Das ist natürlich auch eine Einhornart, dass es sehr hochwertige militärische Ausrüstung gibt. Ich sag mal, unser Fokus ist ja hier auch ein bisschen mehr US gerade, weil das halt der Surplus-Markt schlechthin ist. Da weißt du, da gibt's halt Truppengattungen, die halt nur mit Eagle Industries ausgerüstet werden, Patagucci-Klamotten haben, besten Stiefel und sowas haben. Und auch das Zeug landet halt irgendwann im Surplus. Und es gibt gerade auf Instagram ja einige Shops, die da online anbieten oder ihr Surplus-Store so vorstellen. Und wenn du siehst, dass die da manchmal einfach so eine Containerladung mit PCU-Bekleidung kriegen, da drehst du durch. Ne? Und auch das kann man dann... Ja. Wenn wir jetzt das Gegenstück quasi bei denen im Shop angucken, oder auch so Arc'teryx, die haben ja auch hier die Multicam Warrior oder Combat Line gehabt. Da im Surplus liegen die Hosen manchmal für 120 leicht gebraucht. Und dann willst du die neu kaufen, kosten die $600.
So, ne? Das ist halt der Wahnsinn, ne? Aber das ist halt eh so ganz extrem geworden. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, lass uns das mal online, oder ich google das jetzt mal direkt. Wie viele Navy Seals wird es denn geben, so an Personal? Was sagst denn du?
Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich mal gewusst. Ich habe das irgendwann mal auch schon mal gegoogelt.
Aber ich hätte jetzt beinahe gesagt so, na gut, also ich war jetzt schon irgendwie fast bei 2400, aber das ist ein bisschen zu viel. Also wahrscheinlich nicht Operator, so, also müssen wir mal gucken, so Geschichte, Auftrag. Naja, das ist natürlich auch top secret, ne? Aber so im aktiven Dienst, meinst du schon, das könnte an die 1000 sein?
Sag das mehr.
Viel.
Ich würde sagen.
Also mehr.
Ja.
Ich hatte auch, irgendwie hatte ich mal die Zahl so 2500, könnte das sein?
Das könnte sein. Ich hätte aber auch noch ein paar mehr gerechnet. Müsste man mal gucken, wie die Organisationsstruktur ist. Und dann das vielleicht mal irgendwie versuchen hochzurechnen.
Aber jetzt überlegen wir mal. Selbst wenn, und Navy Seals ist ja schon eine Elite und hat ja auch einen Namen. Und das sind ja auch so eigentlich so die Instagrammer-Poser so letzten Endes. Ne? Und Navy Seal ist halt ein Ding. Ja. Aber trotzdem sind das halt, lass uns mal die fiktive Zahl von 2500 nehmen. Ne?
Ja.
So, plus noch welche, die gerade retired sind, die gerade in the making sind, ne? Da können wir mal zusammenziehen, wie viele Fallschirmjäger wir in Deutschland haben.
ja.
Also da sind wir im Bereich der gesamten Infanterie, so gefühlt, weißt du? Das heißt aber auch, eigentlich Ultra Gucci, aber schon im Surplus und Ranger Regiment ja gleich nochmal. So, wenn die Rangers schon die geilen Cry-Sachen kriegen, dann weißt du aber auch, okay, da ist auch ein Surplus-Markt da. Das heißt, da kann schon was passieren. Und wenn du jetzt wieder zum Corps Marinier guckst, weißt du, das sind so eine Handvoll Mann gefühlt, ne? Oder selbst, ne, und dann halt in Deutschland eben auch. So, wenn du, na, wie viele EGB-Leute gibt es denn jetzt? Also wie viele gebatchte EGB-Leute gibt es seit Bestehen der EGBs? 500?
Jetzt bestimmt schon vielleicht ein paar mehr.
Ja, dann lass es 600 sein, aber seit die aufgebaut worden sind, weißt du, die gebatcht sind, die wirklich, Also nicht die, die mal irgendwann Reservedienst für 2 Tage dort waren und jetzt bei Tasmania Tiger angeben, dass es EGB-Leute wären. Ja, habe ich gehört.
Mag vorkommen.
Grüße gehen raus an Tasmania Tiger. Ich sage auch, ich support Tasmania Tiger und ich habe jetzt Tatank vorgestellt, also von daher. das ist schon krass. Also tatsächlich, wenn du jetzt irgendwo gut beweisbar EGB da hinten dran stellen kannst, ne? Also ich glaube nicht, dass es einer verkaufen würde, aber wahrscheinlich könntest du für dein EGB-Cap könntest du schon richtig Geld verlangen, wenn du es verkaufen wollen würdest. Ne?
Ja, ich glaube, da war
das ist, was
mal das irgendwie eins online bei eBay. Ich weiß gar nicht, was der dafür haben wollte. Irgendwas zwischen 100 und 150 Euro, glaube ich.
Naja, klar. Ja, also das ist schon, also da wird ja die, das ist quasi nochmal sparen. Ne? Ja, hast du noch was? Hast du noch irgendwas so einhornmäßig, was Seltenes?
Ja, was jetzt gerade nicht mehr ganz so selten ist, ist halt, wenn du irgendwie spezielle Tarnungen suchst. Da hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, so gerade diese AOR1, AOR2-Geschichten, da ja auch Klamotten zu finden, das ist immer deutlich schwer. Da gibt es aber auch jetzt genug Händler, die darauf spezialisiert sind, die jetzt immer ganz genau wissen, was sie da quasi haben. Das sieht man ja auch immer gut bei Venture Surplus zum Beispiel. Die haben dann ja auch die Magazintaschen und alles drin. In wirklich allen Tarnmustern das gleiche Modell, weil die Sätze ja eigentlich in der Regel immer relativ identisch sind. Aber sowas immer. Ja. Das ist halt gerade so, gerade wenn ein neuer Tarn eingeführt wird. Ich weiß noch, als UCP aufkam und dann das erste Mal dieses digital und halt sofort waren welche, boah geil, neue Uniform will ich haben und dann werden die Uniformen verkloppt für $250 oder sowas, ne? Und irgendwie heutzutage, also wirst du damit schon fast beworfen, obwohl, nee, jetzt haben wir gerade auch, jetzt fängt ja gerade wieder der Wandel an, dass es UCP nicht mehr so verfügbar gibt und auch die Größen nicht mehr so da sind und jetzt hast du da schon einige Teile, die dann auch langsam wohl in diese Einhorn-Richtung gehen werden, so, ne?
Ja, gerade wenn es dann so eine Kombi ist, so, wenn du geiles Gear, und das ist ja auch wieder was, wir verbinden das Koppel, oder wir hassen das Koppeltragesystem Deutschland, weil das steht für Lutz, der Lanzer, der Wehrdienstleistende. Das ist das Koppeltragesystem. Und UCP steht für
Standard
Snuffy. Lutz, USGI, der Lanzer, Tag steht für, ne, jeder hat es. Und jetzt aber stell dir mal vor, es gäbe ein Koppeltragegestell, genau dieselbe Machart, mit einem Hauch anderen Materialien von Lindenhoff hergestellt. Warum auch immer. Ja, so, und das ist ja das Ding. Und das gibt's ja bei den UCP-Sachen. Du hast ja auch irgendwie so eine UCP-Delta-Weste irgendwie, weil die mit der Truppe nicht so auffallen wollten, hatten die sich halt auch, ja gut, dann muss ich wohl die hässliche Tarnung anziehen, aber ich hätte es gerne einmal in geil.
Ja, genau.
Oder wenn du jetzt, also jetzt, aber jetzt stell dir mal vor, es gäbe, ich weiß nicht, ob es das gibt, von Cry, irgend so einen geilen Schnitt in UCP, Alter. Gibt's? Was denkst du, wie da die Leute abgehen würden?
Ja, gibt's, ja? Es gibt im ganz normalen AC Combat gibt es die Hosen und Combat Shirts und dann gab's mal eine Testreihe für die US Army. Die haben die eine UCP-Hose von Cry quasi als Experimental Version gehabt. Die werden auch mal seltener. Die hatten auch in Foliage Green diese Kneecaps vorne zum Reinstecken.
Yeah.
Und die Hose habe ich, aber ich habe leider nicht die Kneecap in der richtigen Farbe.
Du hast die Hose in UCP?
Ja, in meiner Größe.
Alter.
Ja,
gekauft. Die hast du die von Roman machen lassen.
Nee, original mit Cry-Label. Und gekauft zu Zeiten, wie den Scheiß keiner haben wollte. Da darf man wieder gar nicht sagen, was ich davon bezahlt habe, aber.
Ey, ihr müsstet sehen, wie Nico jetzt gerade da sitzt. So die Hände hinterm Kopf so, durch die so, Alter! Ah, das ist schon krass. Ey, ganz ehrlich, damit könntest du sogar, weißt du, damit kommst du in den KitKat-Club rein, weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Weißt du? Einfach nur so ein geiles schwarzes Netzhemd und die Hose an. Da bist du hier. Ey, mega. Das ist ja ultra krass. Das ist geil. Die hast du mir gar nicht gezeigt. Aber was hast du bezahlt? Also hast du unter 100 Euro bezahlt?
Ja, ich glaube 60 oder so, 60 Euro. Ja. Und hab die auch noch in Italien oder so gefunden, also zu einem super guten Kurs. Und die sind, gibt zwei Einheiten, die getestet haben im Feld in Afghanistan, wo es ein paar coole Fotos zu gibt.
Ja.
Und danach wurde die gleiche Version auch nochmal in Multicam quasi getestet. Ja, die ist dann halt aber nicht eingeführt worden. Ich weiß gar nicht warum, aber eigentlich finde ich die ganz geil. Das ist so ein bisschen wie die Cry AC-Hose, nur ich sag mal in Light, ne? Also mit ein paar Abstrichen, nicht mit diesem elastischen Gewebe und so, weil das ist ja auch nicht so feuerresistent und für die normale Truppe.
Nee, also Field Pants.
Ist also eine Mischung aus Field Pants und aus der AC Combat.
Mega geil. Aber was sind denn so die Testeinheiten? Ich dachte immer, das wären so die Airborne Divisions, so dass sie da eine Einheit genau haben. Oder weißt also du das zufällig?
Die kurz dann vorm Deployment war, die machen dann natürlich den Feldtest. Mhm. Und ich glaube, das war die 173. Ich kann aber mal ganz kurz nachgucken, weil ist ja nicht so, als ob ich hier alles sortiert hätte. Ich hoffe, die ist hier mit drin. Ich habe nämlich immer mal angefangen, mir für UCP einen Ordner anzulegen, aber kann sein, dass der Ordner nur für Tragesysteme ist. Dann habe ich das unter einem anderen Namen. Ach, dann habe ich es unter Cryquisition eingespeichert. Oh, ich Dummi. Ich gucke nochmal ganz schnell. Ach,
Mann, ey. Es ist echt eine Katastrophe. Das ist wie wenn du nicht nach Oral oder Anal ordnest, sondern nach Darstellerin. Mann, was ist denn los?
Also, 187. hat auf jeden Fall Rickansas, die haben sie getestet.
Die 187. Was ist denn das? Ja,
das ist auch Airborne.
180. Ah, okay. Ja, okay.
Oder? Doch.
Gibt es die noch?
Ja.
Okay.
Eigentlich schon. Warte mal.
Ja, aber ich hab so das Gefühl, immer wenn so, also ganz oft sieht man dann so irgendwie eben nicht Ranger oder sonst irgendwie, sondern eher so eine Airborne Division, die oder eine Teileinheit davon, die haben.
Ja, nee, 187. Infanterie sind Teil von der 101. Airborne, also keine richtigen Airborne, also nur die Light-Version. Und auf jeden Fall noch eine andere Einheit, aber da habe ich jetzt gerade, 101. Auf jeden Fall auch noch welche davon.
Ja. Aber das ist halt auch so ein Ding, ey, wie die Trends, und da haben wir es auch wieder, jetzt aktuell hat Strichtarn eben auch so einen gewissen Stil, und das ist jetzt halt so eine interessante Zeit, so die Wende ist jetzt mehr als 30 Jahre her, und ich weiß nicht, hast du das erzählt oder irgendjemand hat das mal erzählt, wenn du früher bestellt hast, waren die mit quasi ausgestopft mit Einstrich, Keinstrich, Klamotten, weil es keiner haben wollte. Und das ist, und ich weiß, wobei, also das war ähnlich so, aber das ist halt immer, ich weiß, meine erste Militärhose war eine Einstrich, Keinstrich-Hose. Mhm. Und ich war so fucking enttäuscht, ey. So, also weil ich einfach, Mann, ich hätte doch viel lieber, ein Kumpel von mir hatte eine Tiger Stripe Hose, weißt du, es ist so, das war einer von den Kumpels, der zu Hause nicht wie ich in den Keller gehen musste, um Limo zu holen, sondern der hatte zu Hause einen Kasten Cola stehen, hat den ganzen Tag Cola getrunken, Coca-Cola, ja, also der war schon gut abgesichert, ey, Grüße gehen raus, mein ältester Freund, so, ne, aber der hatte so eine geile Tiger Stripe Hose bei sich im Army, bei uns im Army-Laden geholt. War auch so ein billiges Scheißding. Also, beziehungsweise das, was es halt damals gab, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Und ich habe so irgend so eine dumme Einstrich-Keinstrich-Hose gekriegt, aber ich habe sie trotzdem getragen, weil ich hatte nichts anderes und fand die dann auch cool. So, und jetzt eben als Garen Thump hatte auch irgendwann mal Strichtarn an. Und auf einmal ist es sexy. Auf einmal ist es geil und denkst so, Alter, stimmt. Und wenn du das noch ein bisschen moddest und hin und her und dann suchst du eine Jacke und denkst so, Alter, die gibt's gar nicht mehr. Mhm. Kannst du fast nicht mehr finden. Also mittlerweile wird auch das selten so, weil es eben auch natürlich nicht mehr hergestellt wurde und auch lange Zeit einfach keiner mehr haben wollte. Ne?
Genau.
Also da gibt es bestimmt noch Bestände, aber es ist viel in die USA gegangen. Naja,
ja, damals Kosovo-Krieg, da wurden viele beliefert, Nicaragua meine ich auch, Afrika.
Ja.
Ist ja Afrika, überall hingegangen, das Zeug.
Ja.
Also ja, ich hab das Ding ja gerade selber als Problem gehabt, so ein bisschen. Ich bin hier in das britische Militär-Rabbit-Hole reingefallen und habe da den Surplus-Markt abgegriffen. Und dann ist natürlich für so einen Betonkopf wie mich mit Hut, Barettgröße 60, übelst schwer, irgendwie Boonie zu finden. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist bei den Britischen. Die vor Jahren gab es die auch noch tonnenweise, konntest du dir die Größe komplett alles aussuchen. Und jetzt habe ich endlich mal einen in Größe 60 gefunden. Auch hinten mit dem Flap dran zum Sonnenschutz, was ich ganz cool finde als spannendes Feature. Und aber es hat auch wieder ewig gedauert. Und dann denkst du, überall ausverkauft, kriegst du nur noch in Größe 56. Und schon hast du diesen Punkt erreicht, das ist jetzt so lange her, dass es ausgemustert wurde, dass es jetzt selten wird. Und auch Hosengrößen größere oder Jacken. Jacken habe ich noch gerade so zusammenfinden können. Gut, ich habe noch ein paar richtig coole Sachen gekriegt, auch da ein paar Einhörner dabei. Aber das war
dann was hast du bekommen?
Ja, zum Beispiel den Air Support Bergen, und das ist ja so ein Beispiel von Sammlertauschen, also mit dem Sammler aus England, mit dem ich selber was getauscht habe, was ich doppelt hatte, beziehungsweise dreifach. Und so konnte ich dann halt den Air Support Bergen bekommen, noch ein modifiziertes südafrikanisches Chess-Trick, eine Dschungeluniform der Briten, sogar mit einem relativ seltenen Oberteil, was so ein exklusives Spezialteil ist, habe ich zwar jetzt nicht die passende Hose zu, aber die Features sind schon cool, die könnte man auch quasi gleich auch für die Hose mit erklären, wenn ich darüber mal ein Video machen sollte. Auch mit so, dass an der Bluse eine kleine Tasche für einen Kompass mit dran ist und sowas, und wo ich wieder vollkommen steil gehe, wo ich denke, was ist,
wer hat sich das denn
überlegt, so, ne? Wie cool ist das? Da einfach, dass du da für echt eine saubere Tasche hast, die
sich schließen lässt. An der Brusttasche extra?
Genau, aufgesetzt.
Und
Nochmal so eine kleine Kompasstasche. Da dachte ich, wie geil ist das denn einfach? Ne? Dann wird der immer schön direkt am Mann getragen. Wenn du irgendwas abwerfen musst, ist der auf jeden Fall trotzdem da. Ja.
Mega geil. Also es ist einfach ein weites Feld. Und ich bin froh, ich bin ja kein Sammler, ne? Das ist ja, aber das ist das Schlimme. Als Sammler hat man ja wenigstens eine Ausrede. So. Aber ich bin ja kein Sammler. Ich bin einfach nur so ein Typ, ich will das dann in der Hand haben, überwerfen, ob es mir passt, und dann nie wieder tragen. Und das ist halt auch eine Katastrophe. Aber letzten Endes ist es bei dir ja nicht anders. Aber irgendwie will ich schon das Zeug dann, wie gesagt, irgendwie zumindest tragen, weil ich es einfach cool finde oder irgendwas damit verbinde oder einen gewissen Abenteuergeist oder halt irgendwas gerade cool finde oder eine Farbe cool finde. Also von daher, das passt schon. Gut. Hast du noch was zum Thema Einhörner zu sagen?
Ich hätte noch ein schönes Beispiel, was jetzt nicht so richtig Surplus-Markt ist, aber nochmal so eBay-Kleinanzeigen. Und zwar habe ich dir das, als du mal da warst, habe ich es dir gezeigt, oder wir haben auch schon mal drüber geredet. Und zwar habe ich irgendwann mal auf eBay-Kleinanzeigen eine alte Holzkiste gefunden, die mit weißem Stift oder irgendwas beschrieben war, stand der Name drauf und alles und die Einheit.
Ja.
Und dann hat sich halt herausgestellt, dass das eine alte Wehrmachtsgaskiste ist, also einfach eigentlich eine Kiste, wo 4 bis 5 Gasmasken mit Dose drin waren, Ersatzfilter und so weiter, die halt in Häusern standen, dass wenn Angriff war, dass man die sich quasi davon was ziehen konnte. Und die hat der Führer eines Sanitätsregiments im Zweiten Weltkrieg quasi für sich genommen als zusätzlichen Footlocker. Also jeder Soldat hat ja seinen kleinen Footlocker, seinen kleinen Holzkasten, wo alles reinsortiert ist, was er so an persönlichen Dingen hat. Und die muss der für sich selber noch als zusätzliche Kiste genommen haben und hat die, nachdem er irgendwann abgezogen ist, hier in Deutschland gelassen. Und da steht halt der komplette Werdegang, seitdem der in Europa gelandet ist, wo sein Feldhospital stand, und dass der auch, hier sind so Orte dran wie hier Cannes und wo die ganz großen Kämpfe waren und die dann halt ihr Feldlazarett aufgebaut haben. Und das ist halt das Coole, da hast du halt auch wieder den Namen des Typen. Du hast dazu eine Database im Internet über genau diese Sanitätseinheit, wo ein Foto von ihm mit drin ist. Und man hat, so habe ich dann jetzt quasi so einen Teil seiner Geschichte, die er hier in Deutschland zurückgelassen hat, wo aber sein kompletter Werdegang mit Beförderung, Symbolen und sowas drauf ist und halt wirklich, wo er wohin gegangen ist. Und das ist halt so ein richtig cooles Teil, weil halt gleich wieder so viel Geschichte mit dabei ist, was mich ja auch immer so interessiert.
Geschichte.
Genau, dass man da dann nochmal hinterher googeln kann. Und auch, ist jetzt für mich kein Ausrüstungsteil, aber es ist halt ein Ding gewesen, da hätte ich mich nie für interessiert, wenn ich das nicht gefunden hätte. Und das ist halt so ein One-of-a-Kind-Item einfach. So, ne? Das so gibt es halt wirklich nur einmal.
Ja, ganz toll. Also wirklich schön. Aber das ist halt auch vieles, was ich damit verbinde, mit diesen schönen Sachen. Ich habe es schon mal erzählt, meine ich, hier im Podcast, aber ich habe vor 1-2 Jahren habe ich meiner Frau eine Zeichentasche fertig gemacht. Weiß nicht, hab ich dir da, also, kennst du die Geschichte?
Nee.
Also es ist eine Tasche, also ich wurde da inspiriert auch durch ein Video. Und letzten Endes ist das eine schweizerische Leder Medic-Tasche, also eine Erste-Hilfe-Tasche, die aber so unfassbar schön verarbeitet ist, die einfach toll ist. Und da rein habe ich gepackt, und da komme ich, also da sind Schreibblock, verschiedene Bleistifte in verschiedenen Stärken, einen Mini-Tuschekasten und so weiter, sodass du alles dabei hast, um kurz zeichnen zu können. Und auf genau diese Teil, also wenn man das sieht, einfach durch diese Lederhaptik hat das was unfassbar. Also ihr da draußen, ihr könnt es nachvollziehen. Leder hat einfach eine Haptik, die kann nichts anderes haben. Das sieht so stabil aus, so vererbbar, trotzdem so zerbrechlich, weil es was Natürliches ist. Es ist unfassbar schön. Und da ist hinten drauf, entweder eingebrannt oder eingeschrieben, auch Initialien. Irgendwie Doktor sowieso. Und wenn du den googelst, der ist jetzt noch Chirurg in der Schweiz. Die Tasche ist von 56, meine ich, oder aus den 60er Jahren.
Oh, krass.
Das heißt, der hat die irgendwann mal gehabt und ist in der Profession geblieben. Und da denkst du so, wie geil ist das denn? Ey, das ist die Tasche, mit der hat der gearbeitet, wer weiß, was er damit gemacht hat. So. Und, und gerade, und das finde ich auch schön, wenn so Surplus, so vielleicht zu einem anderen Zweck jetzt, na klar, wir sind irgendwie so Kriegergedanken so, wir wollen irgendwie in den Wald gehen und Dinge damit tun, aber wenn du sowas umnutzen kannst, ich finde es auch tatsächlich schön, wenn Surplus Mode wird, so ey, letzten Endes, wenn die Punker Parker tragen, warum nicht? Oder ich habe letztens auch einen gesehen, ey, wirklich einen ultra zerranzten Penner, der aber so einen BGS-Parker hatte, also einen Parker, nicht die Feldbluse, sondern einen Parker in diesem Sumpftarn. Ich war kurz davor anzuhalten und zu sagen, ey, wir tauschen, komm, du kriegst meine geile warme Jacke und ich krieg dafür deinen abgefuckten BGS-Parker, ja. Und das sind einfach coole Sachen und das ist das Schöne daran, an diesem Hobby, dem du ja noch viel mehr frönst. Und ich habe wieder mitbekommen, ich muss dich nochmal besuchen und wahrscheinlich ist dann mein Kopf wieder voll. Wir müssen das nächste Mal uns echt einschränken, dass wir sagen, ey, heute will ich nur alte Kataloge angucken und die besten und nichts anderes, weil ansonsten explodiert einfach mein Kopf. Mein lieber Nico, ja, das war wieder wunderschön. Wir haben schön erzählt. Für euch da draußen einfach mal so diesen Hinweis. So. Also jetzt, ich rate nicht dazu, kauft jetzt was, lagert es ein für 20 Jahre, sondern guckt einfach mal, wenn ihr irgendwas seht und sagt, ach, das ist cool und es gefällt euch, und dann nehmt es einfach mal mit oder achtet vielleicht auf ein paar Firmen oder guckt einfach mal bei den Surplus Stores. Ja, nicht wie ich. Also ich finde es halt auch schön, wenn man so seinen Surplus-Store hat und man dann so regelmäßig hinkommt. Wenn man dann schon weiß, ey, ich habe gerade Ware gekriegt, willst du mal gucken oder so, das fände ich schon schön, dass man da was findet. Ja, mein lieber Nico, ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Das war, wie gesagt, hat mir wirklich Spaß gemacht. Für euch da draußen, ihr habt jetzt noch einen Auftrag und zwar ist der Podcast ja jetzt rum. Das heißt, ihr liegt im Bett. Wenn ihr jetzt im Auto seid, fahrt ihr rechts ran, haltet an. Bewertet diesen Podcast bei iTunes und zwar mit nicht weniger als 5 Sternen, weil alles andere zählt nicht. Und schreibt noch dazu, wie geil ihr Nico findet, wie geil ihr Prepared findet und liked uns und macht diese ganzen Sachen. Das wäre richtig cool. Und ansonsten sage ich, geht raus und tut Dinge und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.
Bis bald.